Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. In dieser Episode spreche ich mit Sabrina Fox. Sie ist Autorin, spirituelle Lehrerin und langjährige Wegbegleiterin vieler, vieler Menschen auf der Suche nach innerem Wachstum. Sie hat ihre Karriere vor Dekaden als Fernsehmoderatorin in Deutschland begonnen, ist dann nach Los Angeles ausgewandert. Und obwohl wir viele Jahre in der gleichen Stadt gelebt haben, sind wir uns dort nie über den Weg gelaufen. Umso mehr freue ich mich, dass sie meine Einladung angenommen hat zu einem Gespräch, was sicherlich sehr in die Tiefe gehen wird. Und ich bin extrem dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, mich auszutauschen, unter anderem über ein Buch, das Sabrina geschrieben hat, mit dem Titel »Der langsame Abschied meiner Mutter. Ein spiritueller Blick auf Demenz, Loslassen, Begleiten und Sterben«. Hallo und wunderschönen guten Morgen, liebe Sabrina. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, wir haben eben ein zweiminütiges Vorgespräch geführt und ich hatte den Impuls, direkt auf den Aufzeichnungsknopf zu drücken, weil manchmal sind gerade in diesen ersten Minuten auch so wertvolle Impulse da und die kann man dann später unter Umständen gar nicht wieder unbedingt abrufen.
Verstehe ich gut. Ja, ich freue mich
auch. Wir haben auch schon in den 2 Minuten ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt, unsere Liebe zur Neurografik. Und wir beide haben eine Verbindung zu Los Angeles. Ich bin seit über 30 Jahren dort und du warst, glaube ich, über 16 Jahre fest auch ansässig.
Ne? Ich bin Ende 88 rübergezogen und 2005 wieder zurück, aber meine Tochter lebt dort, meine erwachsene Tochter, meine Enkelkinder. Also ich bin da so 3-4 Monate im Jahr drüben.
Ja, interessant, dass wir jetzt nicht über den Weg gelaufen sind, weil ich bin 1991 dorthin und habe natürlich auch diese ganze Phase dann miterlebt. Ich habe dich auch immer mal wieder in den Medien natürlich angetroffen. Ne? Du warst Fernsehmoderatorin in Deutschland und dadurch war natürlich dein Name auch bekannt. Ne? Und dann bist du aber irgendwann auch in den amerikanischen Medien aufgetaucht hier und da. Du hast dann deinen spirituellen Weg angefangen und hast ganz fantastische Bücher geschrieben,
Dankeschön.
Unterstützt Menschen auf ihren Wegen. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit aus einem Impuls heraus auf deine Webseite geschaut und habe dein Buch gefunden, was ich in der Anmoderation schon vorgestellt habe, zum Thema Demenz. Und das hat mich wirklich tief berührt, weil auch da haben wir eine Gemeinsamkeit, eine Geschichte, die wir teilen. Unsere Mütter sind beide an Demenz erkrankt.
Ja, das ist ja eine Krankheit oder ein Zustand, sagen wir mal so, der ja nicht unvertraut ist vielen. Manchmal ist es nur so das Gefühl, glaube ich, von Erschütterung, einfach weil bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Und wie man dann damit umgeht und ja, was man damit machen kann. Und ich sehe es natürlich, wie du ja auch auf spiritueller Ebene, das ist dann immer sehr spannend, dahin zu schauen, was passiert denn da eigentlich mit dem Wesen selbst und natürlich mit der Umgebung.
Ja, und du hast eben einen ganz kleinen Nebensatz oder ein Wort gesagt, Zustand statt Krankheit. Und das hat mich auch gerade berührt, weil es ist tatsächlich eher ein Zustand als eine Krankheit, auch in meiner Wahrnehmung. Dinge verändern sich. Wie hast du gemerkt oder wann ist es bei dir wirklich so klar geworden, jetzt ist ein Punkt, wo ja nichts mehr ist wie früher?
Ich habe das ja beschrieben oder versucht zu beschreiben, dass bei der Demenz ist natürlich am Anfang oder Alzheimer, da gibt es ja mehrere degenerative Veränderungen im Gehirn, dass es am Anfang natürlich für die Person am schlimmsten ist.
Ja.
Weil die natürlich merkt, irgendwas stimmt hier nicht, aber es A nicht wahrhaben will und B es vielleicht auch selbst einem nicht klar ist. Also da entsteht dann auch, und das haben wir bei meiner Mutter gemerkt, die eigentlich eine sehr ja, freundliche, entspannte Person ist, die wurde plötzlich wütend. Und sie kam ins Krankenhaus, sie hatte eine Darmgeschichte und erzählte uns Stories, von denen wir irgendwie das nicht einordnen konnten. Also der Arzt kommt nie, niemand kümmert sich. Also lauter so Sachen, wo wir gedacht haben, irgendwie komisch, aber dann auch nicht so komisch. dann haben wir so eine Liste, dann habe ich die Idee gehabt, so ein Buch mitzubringen, wo wir einfach reinschreiben, meine Mutter war lange im Krankenhaus, also wir sind drei Töchter und jede von uns, wir haben uns abgewechselt, dass jeden Tag jemand von uns kam. Und dann haben wir das eingetragen mit Unterschrift, haben wir die Schwestern gebeten, wenn sie kommen, sich einzutragen. Das haben die auch wirklich süß getan. Also wir konnten unserer Mutter zeigen, schau mal, Mama, das sind die Tage und das ist da passiert. Und sie wurde so wütend und sagt, er glaubt mir nicht und glaubt ihr denn, ich lüge? Und da haben wir zum ersten Mal so ein komisches Gefühl gehabt, aber das war noch nicht so ganz eingeordnet. Und dann begannen seltsame Geschichten, wie sie wieder zu Hause war, seltsame Geschichten hochzukommen. Zum Beispiel hat sie erzählt, dass eine ihrer engsten Freundinnen ihr ihre alten Balkonkissen geklaut hätte und mitgenommen hätte. Und wir irgendwie, wieso würde sie das tun? Und hämisch grinsend in ihre Tasche gesteckt hätte. Also es waren alles plötzlich Verbindungen. Dann hatte sie ein neues Bad bekommen. Da kam dann jemand, der sie bedroht hat, wenn sie ihm nicht ihr Geschirr gibt. Also das begann dann zu einem Punkt, wo wir sagten, hier ist was nicht in Ordnung.
Ja. Ja, ich kann da sehr gut dran anknüpfen. Das war bei uns ähnlich. Da war irgendwann der Tag, wo wir gedacht haben, das kann man nicht mehr wegrationalisieren. Da kann man nicht mehr sagen, okay, das ist jetzt nur eine Tagessache, ne? Sondern diese Momente, die häufen sich natürlich. Wie bist du deiner Mutter begegnet in dieser Zeit? Und was hat sich für dich auch verändert im Verhältnis zu deiner Mutter?
Meine Mutter und ich hatten außerhalb der Kindheit kein wirklich enges Verhältnis. Also ich habe mich um meine Mutter gekümmert. Ich wurde sehr schnell und sehr früh die Mutter meiner Mutter. Mein Vater ist gestorben, da war meine Mutter 60. Sie ist dann gestorben mit 94 und ich habe sie 34 Jahre lang versorgt. Also finanziell versorgt, dafür gesorgt, dass meine Schwestern haben natürlich geholfen. Besonders meine jüngste Schwester, die war, da sie in der Nähe lebte, sehr der Ansprechpartner von meiner Mutter und hat sie auch immer zu ganzen Krankenbesuche und sich wirklich da. Die waren auch sehr, sehr eng, emotional sehr, sehr eng. Das war ich nicht. Meine Mutter kommt aus einer Generation, die sich irrsinnig viel Sorgen gemacht hat.
Ja.
Mein Leben ist flexibel. Und ich konnte meiner Mutter von meinem Leben nicht erzählen oder nicht viel erzählen, weil sie sich dauernd Sorgen gemacht hätte. Also deshalb habe ich das gelassen. Aber es gab auch kaum Nähe, weil meine Mutter, und das ist natürlich diese Generation auch gewesen, die sich nicht ausdrücken konnte, die sich nicht mitteilen konnte. Da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Die verlorene Generation von, jetzt fällt mir die Autorin nicht ein, das mir mehr Verständnis gegeben hat für diese Generation und was deren Herausforderungen waren eigentlich. Also in dem Fall fühlte ich mich meiner Mutter gegenüber mit Fürsorge und sie ist oft zu mir nach Amerika gekommen, zweimal im Jahr, sie durfte immer jemanden mitbringen. Also es gab viel Nähe und viel Miteinander, aber es gab diese emotionale Nähe für mich nicht.
Ja.
Was im Gegenteil zu meiner jüngsten Schwester ist. Und ich musste mich erst einmal, wie diese Situation, ich muss mal so kurz überlegen, deshalb schaue ich immer kurz weg, weil wenn ich überlege, dann wandert mein Blick immer raus. Erstmal musste ich selber einiges über Demenz lernen, weil ich selber natürlich nur eine limitierte Ahnung davon hatte, was passiert jetzt hier eigentlich. Und in meiner myotypischen Art habe ich mich da sehr eingelesen, mich sehr informiert und dann auch durch meine Meditationen und meine spirituellen Übungen und durch die Erkenntnisse des Zustandes. Mein Gefühl für meine Mutter als Versorgerin wurde einfach stärker, nochmal stärker. Weil jetzt ging es darum, wie kann sie leben, wie schaffen wir das, wie kriegen wir das unter. Also da entstand nochmal ein großer Bereich von, das weißt du ja selber, von Aufmerksamkeit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du sprichst von einem langsamen Abschied von deiner Mutter. Das fand ich auch sehr beruhigend. Wann hast du gemerkt, so, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, der Verlauf ist ja immer anders, auch für jeden.
Ja, ja.
Es gibt dann klare Momente, als wäre nie was gewesen und im nächsten Augenblick kippt es dann wieder. Und ich fand es für mich also eine Riesenherausforderung, diese Wellen zu segeln. Nur weil man nie wusste, meine Mutter war am Ende dann im Pflegeheim und hat dann auch mit Wahnvorstellungen zu kämpfen gehabt, die mir nochmal gezeigt haben, da kommt viel hoch aus dieser Kriegszeit, was ich in Bildern und Emotionen auszudrücken versucht, sie das aber gar nicht mehr einordnen kann. Ist das was, wo du auch dran anknüpfen kannst?
Also bei uns war es so, dass ich meine Mutter auf diese Reise sehr genau mitgenommen habe. Also wie wir merken, was sie hat, habe ich ihr das erklärt, was sie hat. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, in deinem Hirn werden Dinge nicht mehr richtig verknüpft und dadurch bringst du Sachen aus der Vergangenheit und aus der Zukunft und aus der Gegenwart durcheinander. Das hat nichts mit dir zu tun, also im Sinne von du spinnst, sondern dein Gehirn verknüpft es nicht mehr richtig. Und das hat sie verstanden, das hat sie noch lange verstanden. Und dann habe ich ihr auch erklärt, dass sie hing dann fest, ich weiß nicht, ob das bei deiner Mutter auch so war, aber meine Mutter hat Ewigkeiten über dasselbe gesprochen. Und ja. Mein liebster Stanko, der war mal dabei und der hat mich nur angeschaut und hat gesagt, wie hältst du das aus? Und es ging, also wie schön die Blumen sind. Und sind die Blumen nicht schön? Ach, und die Blumen sind ja schön. Ach, guck mal, Sabrina, wie schön die Blumen sind. Also es gab auch so Sachen, sie hatte so in der Küche so ein paar Pflanzen, die hat sie immer gegossen, jeden Tag viermal. Die sind natürlich ersoffen, das wurde alles feucht. Dann habe ich ihr einen Zettel hingehängt, keine Blumen gießen. Sabrina macht das. Großer Zettel hin. Es ging nicht mehr. Irgendwann mussten wir die Blumen wegnehmen. Dann haben wir Plastikblumen hingetan, weil ich gedacht habe, okay, die versaufen nicht. Dann hat sie die aber trotzdem gegossen. Also es gab schon auch so sehr viele humorige Seiten. Und auch dadurch, dass ich viel erwartet habe. Also in meinem spirituellen Sein bin ich der Meinung, dass keine Krankheit und nichts, was mir passiert, einfach so mir passiert. Da gibt es einen Seelengrund dahinter, warum ich das habe und der Körper reagiert aufgrund einer bestimmten Situation. Meine Mutter, und ich glaube, das passiert bei vielen, sind trainiert zu vergessen. Ich glaube auch, dass Demenz in unserer Generation sehr viel weniger vorkommen wird als in der Generation unserer Eltern. Die Generation unserer Eltern waren trainiert darauf zu vergessen.
Ja.
Und das ist ein Training gewesen, das sie mit großem Unbewussten geübt haben. Und unsere Generation hat mehr darauf geachtet, hinzuschauen. Und deshalb, glaube ich, wird uns das nicht so sehr passieren. Und in der Demenz bei meiner Mutter gab es natürlich auch so wie bei dir unterschiedliche Teile. Du wusstest nie, was da passiert. Und das habe ich ja versucht, auch in meinem Buch, der langsame Abschied meiner Mutter, so zu beschreiben in kurzen Absätzen. Da war das und auch lustige Absätze. Also ich weiß noch, wie meine Mutter mich zum ersten Mal nicht erkannt hat. Das ist für manche Leute tragisch, für mich war es nicht, weil ich habe es erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin gespannt, wann das kommt. Also ich war bei ihr und sie schaut mich an und sagt, wann fahren wir eigentlich mal wieder zu Sabrina? Und dann sagte ich, Mama, ich bin Sabrina. Und dann schaut sie mich an und lacht und sagt, du heißt vielleicht so, aber du bist es nicht. Und dann dachte ich mir, was für eine tolle spirituelle Weisheit. Ja, ich heiße so, aber ich bin es nicht. Ich bin mehr als das. Also in dem Fall, da kommen oft solche, oder später am Ende des Lebens, wo sie nicht, die lebte bis zum Schluss zu Hause, wir hatten jemanden, der bei ihr wohnte und das war eine super Win-Win-Situation mit einer 6-jährigen Tochter und das war ein großes Glück für uns. Und wenn ich zu ihr kam, sie war bettlägerig, konnte nicht mehr aufstehen, dann sagte sie, ach, ich war gerade in Hamburg, ich muss mich jetzt hinlegen, ich bin so erschöpft. Sie wohnt in München. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wie war das Wetter in Hamburg? Also das ist ganz wichtig, dass wir bei der Demenz drauf eingehen, was die Situation gerade ist und sie nicht, aber Mama, du bist bettlägerig, du kannst doch nicht nach Hamburg gehen, ich bitte dich, das sind 700 Kilometer. Das hilft nicht. Das ist eine eigene
Nein.
Welt.
Und ich glaube, das ist tatsächlich die allerwichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Und das ist mir nicht leicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir zum Glück dann auch von dem wunderbaren Personal, wir hatten wirklich Glück, auch ein ganz, ganz tolles Pflegeheim gehabt zu haben in der Hinsicht, ist mir das mitgegeben worden. Die haben irgendwann mal mitbekommen, als es noch nicht so, es ging sehr drastisch und schnell bei meiner Mutter. Und am Anfang, wo ich noch versucht habe, rational zu erklären, aber das ist doch nicht so. Dann hatte ich die Schwester beiseite genommen und hat gesagt, passen Sie mal auf, Sie müssen immer Ja sagen. Na, wir tauchen erstmal in die Geschichte ein und dann können wir gucken, dass wir da rauskommen wieder. Na, und das Thema wechseln vielleicht, das passiert, geht dann auch ganz gut. Das sind so kleine Tricks, die mir das Leben dann verständlicher und leichter gemacht haben mit meiner Mutter. Zum Glück hast du, glaube ich, jetzt einen Verlauf gehabt, der so ein bisschen auf der liebevollen und sag mal, deine Mutter ist vergesslich gewesen, war nicht aggressiv. Oder bei mir ist es dann umgekehrt leider gewesen, dass sie dann sehr aggressiv auch wurde zum Teil. Ne? Und ja, richtig störrisch. Und das wurde dann wirklich schwierig, wenn diese Episoden kamen. Da war dann kein Humor mehr. Da war nur so eine wirklich tiefe Verzweiflung. Aber trotzdem war es eine sehr, sehr wichtige und bereichernde Lektion auch, eine Lebenslektion, die, wo ich glaube, ich mehr gelernt habe als in irgendeiner anderen Phase meines Lebens.
Darf ich dich dazu was fragen?
Gerne.
War deine Mutter jemand, die eigentlich immer lieb war und nett war und aufmerksam?
Nein.
Nein?
Achso. Sie war natürlich, also grundsätzlich als Mutter war sie lieb, aber sie war auch sehr manipulativ aus ihrer eigenen persönlichen Verzweiflung heraus. Sie hat sich immer als Opfer wahrgenommen ihr Leben lang und auch nur über Krankheiten definiert. Das war so lebenslang ihre Begleitung. Ich bin krank. Ja, und darüber bekomme ich Aufmerksamkeit.
Verstehe, ja.
Sie hat also wirklich kein schönes Leben gehabt. Ne? Und aus meinem Verständnis heraus, ne, gehören immer zwei dazu, das Leben und der Mensch, der das Leben lebt. Und ich kann vom Leben nicht erwarten, dass es mich trägt, wenn ich nicht bereit bin, auch meinen Teil dazu beizutragen. Und das war sie leider in ihrer Lebenszeit nicht. Es war immer nur die Erwartung, es muss für mich getan werden. Ne, ihr Verantwortungsgefühl dahingehend war einfach nicht vorhanden.
Also eine Bitterkeit ist da
von
dabei.
Ja.
Ja, also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Ich habe natürlich mit vielen Leuten auch gesprochen, die da in diesem Feld sich bewegen. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Manchmal ist es so, wenn ein Freund von mir, dem ist es passiert, die Mutter immer lieb, immer nett, immer super. Und gegen Ende des Lebens wurde sie richtig aggressiv. Und er konnte das überhaupt nicht verstehen. Und dann fragte ich ihn, hast du das Gefühl gehabt, dass sie milde war in ihrem Leben, weil sie es von sich aus war oder weil es auferlegt wurde, weil sie das Gefühl hatte, hat sie eine Rolle gespielt. Und dann hat er lange darüber nachgedacht und sagte, ich befürchte, sie hat eine Rolle gespielt. Und wenn man dann in seinem Leben so eine Rolle spielt, dann passiert so ein Punkt, wo es kippt, wo man endlich sagen will, was man meint. Und was du erwähnst, das ist hochinteressant, weil es einige Menschen gibt, die sich über Krankheit definieren und definieren über die Aufmerksamkeit, die sie kriegen und natürlich darunter die Befürchtung, nie wichtig genug gewesen zu sein.
Ja.
Nie genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich war mal mit einem Mann zusammen, das hat eine Weile gedauert, der war sehr oft krank, bis ich festgestellt habe, und herausgefunden habe, der war das jüngste von 6 Kindern. Und der hat nur Aufmerksamkeit von seiner Mutter bekommen, wenn er krank war. Und dann hat sich das so durchgezogen und ich habe ihn immer mal wieder besucht und merkte, dass er häufig, bevor ich abfuhr, krank wurde. Und dann sind wir irgendwann mal zusammengezogen, dann wurde es mir richtig klar. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, das ist der Herbert, kommt aus deiner Kindheit, völlig in Ordnung. Eindeutig nur, wenn du das nächste Mal krank wärst, fahre ich in Urlaub.
Mm.
Und das habe ich gemacht. Er wurde wieder krank. Ich habe meine Koffer gepackt und bin weggefahren für ein paar Tage. Das hat gereicht. Das hat bei ihm die Erkenntnis, diese tiefe Erkenntnis erschaffen. Wow, das ist Kindheit. Reaktion der Kindheit. Ich brauche gerade mehr Aufmerksamkeit. Ich krieg nicht genug aus irgendeinem Grund oder das Gefühl zu haben, ich kriege nicht genug und dann in die Krankheit zu gehen und da bewusst gegenzusteuern. Und das hat dann geholfen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das klingt erschütternd, wenn man so sagt, was bist denn du für eine Freundin, der arme Mann ist krank.
Und nein.
Du bist in Urlaub. Aber es hat natürlich mit dieser Information vorher zu tun, diesem Gespräch vorher, was wir versuchen zu erreichen. Wir versuchen, eine Gewohnheit umzuändern. Und das geht natürlich bei dem Mensch nicht mehr. Da ist es zu spät. Da kann man nur noch als Kind oder als Liebende wahrnehmen. Das ist der Seelenweg. Und das hast du ja sehr klar erkannt. Das war der Seelenweg meiner Mutter.
Ja, spannend, diese Konditionierung. Ich bin auch mit sehr viel Dankbarkeit heute in meinem Rückblick, weil ich weiß, dass ich nicht krank bin, weil meine Mutter immer krank war. Das kann ja auch umgekehrt dann sein. Ich habe dadurch gelernt, tatsächlich in die Verantwortung zu gehen für mich. Und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, und ich wäre wahrscheinlich auch nicht gesund. Ich hab das Gott sei Dank irgendwo erkannt für mich, dieses Muster, und muss es nicht weiterleben. Ich beobachte das manchmal in Familien, dass sowas auch über Generationen weitergegeben wird als Thema. Na, das ist dann auch immer, es ist spannend, wie simpel wir Menschen eigentlich auch gestrickt sind in der Hinsicht. Ne?
Naja, wir sind natürlich, unsere Kindheit, die ist schon so unglaublich prägend.
Ja.
Weil wir kommen ja als Seele da rein mit unseren eigenen Hausaufgaben und Ideen, was wir lernen wollen oder was wir erfahren wollen. Und dann kommen wir in dieses System, was uns ja gerade die ersten 5 Jahre enorm prägt. Und dann beginnt ja das Aufwachen, in dem wir erkennen, das war jetzt nicht so praktisch, das war super, das finde ich toll, das mache ich anders. Es war bei mir auch eben, ich habe durch meine Mutter gelernt, die abhängig war von meinem Vater und das keine gute Idee war für weder ihre Kinder noch für sie. Und das war mein Versprechen an mich, das wird mir mal nicht passieren. Ich
ja.
Finanziell unabhängig von immer. Und das war ein ganz starker Punkt für mich, dass ich in keine Abhängigkeit von einem Mann gerate.
Ja, ganz wichtig. Du hast erwähnt, dein Vater ist auch schon verstorben, als deine Mutter gegangen ist. Für mich war da so ein Moment, obwohl ich zu dem Zeitpunkt Ende 50 schon war oder auch immer noch bin, ich bin kurz vor der 60, ne? Aber es war so ein Moment, wo ich nach einigen Tagen plötzlich realisiert habe, ich bin weise. Und das klingt vielleicht absurd, dass man in dem Alter noch solche Gedanken hat, aber tatsächlich elternlos zu sein, im physischen Sinne, ne, natürlich nicht jetzt im spirituellen Sinne, aber das war für mich nochmal so ein Überraschungsmoment, dass mich das tatsächlich irgendwie auch berührt hat und ich da sehr viel drüber sinnieren durfte und musste auch, um für mich zu erkennen, ich bin auch Mensch ohne meine Eltern. Na, da sind so für mich energetische Banden klar geworden, auch wenn ich habe immer einen ganz guten Draht gehabt zu beiden, auch in den letzten Jahren ihrer beiden Leben, ne, die sind sehr kurz nacheinander auch dann gegangen. Aber dieses plötzlich, ja, es ist ein Alleinsein irgendwo, hast du das auch wahrgenommen oder?
Nee, ich habe das nicht wahrgenommen. Aber das liegt daran, dass ich schon die Mutter meiner Mutter war. Und wie mein Vater gestorben war, war ich froh und war erleichtert für meine Mutter. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter hat ihn 10 Jahre lang gepflegt, halbseitig gelähmt, ein furchtbar schlechter Patient. Und das war für mich eine enorme Erleichterung. Und meine Mutter hat danach auch wirklich nochmal aufgelebt und konnte ihr Leben genießen und war eben versorgt. Und das hat mich gefreut, einfach, dass sie nach all den, weil die hat ja auch kein schönes Leben, nach all diesen Zeiten dann in ihre eigene innere Freiheit, soweit sie das zulassen konnte.
Ja.
Ja. Nein, das war bei mir nicht so.
Du hast 16 Jahre in Los Angeles gelebt, ne, wo das Altern aus meiner Perspektive wirklich keinen Raum bekommt. ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, da habe ich mir in Deutschland diese kleine Wohnung hier gekauft, in der ich jetzt gerade auch sitze. Und die ist in einem Kurort in Südniedersachsen. Und wenn ich, ich sag mal ein bisschen überzogen, wenn ich in Los Angeles aus dem Auto gestiegen bin, dann hieß es, mach dich von den Socken, Opa, auch wenn ich erst Mitte 40 war.
Ah, okay.
Und wenn ich hier hingekommen bin, hieß es, ach, der junge Mann ist wieder da. Und ich fand das total spannend. Das hat für mich so eine Beobachtung ausgelöst. Warum ist das so? Warum gehen Gesellschaften oder auch, es ist ja mehr eine Enklave, Los Angeles ist nicht repräsentativ für Amerika, aber es ist schon ein sehr besonderer Ort in der Hinsicht, geprägt durch Hollywood und Schönheitsbilder, die einfach total unrealistisch sind. Wie gehst du mit dem Älterwerden für dich um in der Hinsicht?
Ich bin jetzt 66 und botoxfrei. Und auch sonst keine Filler oder sonstige Sachen. Mir ist es damals auch aufgefallen, wie ich nach Amerika kam, dass da keine grauhaarigen Leute sind. Und ich habe mir zwar gerade Strähnen machen lassen, aber ich habe keine grauen Haare. Wenn ich solche Haare hätte wie du, würde ich sie mir auf jeden Fall wachsen lassen, weil ich finde weiße Haare, graue Haare toll. Aber wie gesagt, bei mir sind sie noch nicht da. Ich mag Altern gerne. Ich habe das Gefühl, dass es mir, das Alter hat mir bisher keinerlei Bremsen aufgelegt. Also ich werde jedes Jahr flexibler. Ich mache natürlich auch seit über 30 Jahren, 35 Jahren Yoga. Ich kümmere mich um mein Hirn. Ich lerne Sachen dazu. Also ich finde, dass das Alter an sich eine wunderbare Geschichte ist. Auch, dass man von Männern nicht mehr so beachtet wird, finde ich großartig. Hat mich, wie ich eine junge Frau war, so belastet und fand ich super anstrengend. Das finde ich jetzt großartig, dass mich dann irgendwie ein 90-Jähriger noch attraktiv findet. Wunderbar, herrlich. Ich habe das ganze andere erledigt. Also ich mag gerne altern. Mein Liebster ist gestorben vor 1,5 Jahren. Ich bin auch interessiert am Sterbeprozess grundsätzlich. Ich finde ihn auf der spirituellen Ebene ein so spannendes Feld, wie wir sterben, wie wir uns vorbereiten, wie diese Transition stattfindet. Wir haben sein Sterben, er ist sehr öffentlich auch gestorben, er war Künstler und Blogs dazu geschrieben. Ja. Und ich habe einige Podcasts dazu gemacht. Wenn sich jemand dafür interessiert, für Sinn und Sein, ab 155 reden wir viel über den Sterbeprozess und haben ihn dann auch begleitet. Und das ist ein sehr spannender Prozess, weil wie wir unser Leben leben und wie wir sterben und wie wir mit Problemen umgehen, ist eine individuelle und sehr spannende Art und Weise. Jeder gestaltet sein Leben so, wie er aus seinem Wissen und seinem Interesse und seinen Fähigkeiten das gestalten will. Und das ist sehr spannend.
Wie wichtig ist es für dich, vielleicht auch rückblickend, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, frühzeitig oder zu gegeben? Aber ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen?
Also ich beschäftige mich mit dem Sterben, seitdem ich 20 bin.
Ich auch, ja.
Ich finde das ein super interessantes Thema. Ich glaube, wir sind mehrmals gestorben. Ich glaube nicht. Für mich ist Reinkarnation ein Fakt und eine Tatsache. Und ich finde, jeder muss das selbst entscheiden. Es gibt manche Menschen, die gar nichts damit anfangen wollen. Wie Stanko gestorben ist, war sein Körper auch hier noch 3 Tage zu Hause. Und ich lud dann am zweiten Tag Leute ein, die sich verabschieden konnten von ihm. Und habe sie dann auch immer gefragt, ob sie alleine reingehen wollen oder ob sie möchten, dass ich dabei bin. Also dann sind auch einige gekommen, die das auch wollten und die auch überrascht waren, wie so ein sterbender und gestorbener Körper aussieht. Und wie Marmor ist und sich auch so anfühlt wie Stein. Und das war für viele, die das erlebt haben durch uns jetzt, war das zum ersten Mal, dass sie sich wirklich aktiv mit dem Sterben auseinandersetzen. Und die meisten Reaktionen, die ich hatte, oder eigentlich fast alle Reaktionen, die ich hatte, war Dankbarkeit darüber, was zu sagen und Erleichterung. Ach, so ist das. Ach, das sind meine Wahlmöglichkeiten. Ach, so kann ich damit umgehen. Und dadurch wurde das Thema selbstverständlicher, weil wir werden alle sterben.
Ja, das ist das eine Attribut, was wir alle teilen miteinander. Ne? Und genau. das war mir sehr früh bewusst, auch in meinem Leben. Ich erinnere mich im Alter von 6, 7 Jahren, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war, die hat direkt angrenzend an einen Friedhof gelebt in Bielefeld. Und für mich gab es nichts Spannenderes, als über diesen Friedhof zu laufen und die Grabsteine zu lesen und die Geschichten. Damals habe ich gedacht, ich denke mir die Geschichten aus der Toten. Heute weiß ich, ich habe sie mir erzählen lassen. Na, da war tatsächlich ein Draht da und ich habe da überhaupt keine Angst auch gehabt, ne, in dem Bezug. Und es war, ja, ich sehe es wie du, ich finde es sehr spannend, ne, weil es etwas ist, vieles in unserem Leben ist sehr vorausschaubar und voraussehbar. Na, und dieser eine Moment aber nicht. Und trotzdem können wir uns diesen Moment öffnen. Wir wissen nicht, wie es passiert. Wir wissen nicht, wann es passiert. Die meisten von uns jedenfalls nicht. Ne? Und ja, das hat etwas ganz Kostbares und Besonderes für mich auch.
Stanko sagte zum Ende seines Lebens, er hatte keine Ahnung, wie viel Gestaltungsraum im Sterbeprozess ist noch.
Wow.
Individueller Gestaltungsraum. Und das ist ein großer individueller Gestaltungsraum, den man noch hat. Also in meinem Testament steht schon seit Jahren, dass ich alleine sterben will. Weil es für mich wie Einschlafen. Natürlich will ich jetzt nicht auf der Straße irgendwie rumliegen und keiner kümmert mich. Aber ich möchte, dass ich nicht dauernd jemand um mich habe. Und viele, die sich mit Sterbenden beschäftigen, sagen, dass die oft nur dann sterben können, wenn alle draußen sind.
Ja, das ist wirklich auch ein sehr spannendes Phänomen. Aber wahrscheinlich ist es auch individuell. Aber ich habe vor wenigen Monaten den Prozess meiner Schwiegermutter mit begleiten dürfen. Und wir hatten eine ganz fantastische Palliativärztin auch da, die das, eine 81-jährige ehrenamtliche Ärztin, der ihr Mann war selbst dement, der hat im Auto gewartet, den musste sie mitnehmen, weil sie ihn nicht allein lassen konnte. Und sie ist zu ihren betreuenden Fällen dann reingegangen und die sagt immer, lass sie doch mal allein, ne? Geht doch auch mal raus. Und ich habe festgestellt, dass es sehr schwierig ist für die Familie. Ne, dieses, da kamen dann schnell so Schuldgefühle auf oder auch, ich könnte was verpassen, wenn ich jetzt rausgehe aus dem Raum. Das war gar nicht so einfach umzusetzen dann letztendlich.
Du sprichst ein richtig gutes Wort an, weil es ist ja in unserer Gesellschaft so, dass es heißt, der ist alleine gestorben. Und das ist furchtbar und schlimm. Jemand ist alleine gestorben. Das ist abgespeichert kollektiv in unserem Gedächtnis als wie schrecklich. Wenn wir das jetzt umändern, jemand ist alleine eingeschlafen, wird man sagen. Ja klar, man schläft meistens alleine ein. Also auch wenn ich in Beziehungen bin, ich kann nicht Arm in Arm einschlafen. Ich muss dann irgendwie, gut nach, Bussi, dann drehe ich mich auf die Seite, weil ich muss alleine einschlafen. Und das muss man so ein bisschen vergleichen. Natürlich gibt es Wesen, die zum Beispiel sehr viel Angst haben vor diesem Schritt des Loslassens aus dem Körper. Für die mag es sehr wichtig sein, dass da jemand ist. Aber zum Beispiel beim Stanko war es auch so, der hat immer Musik gehört und am Schluss seines Lebens wollte er keine Musik mehr hören. Da muss man auch aufpassen, wie bereitet man diesen Raum vor? Spiele ich meine Musik, meinen Saal bei? Glaube ich, dass das jemand gut tut und der ist im Sterbeprozess und kann sich nicht mehr wehren? Der kann nicht sagen, kannst du bitte mal die Musik ausmachen oder kannst du bitte mal den Saal bei auslöschen? Ich kann dieses Grad alles nicht ertragen. Also man muss, bei Stanko war es so, die letzten 3 Tage durfte ich nicht mehr mit ihm reden. Weil es hieß in der Meditation, wenn du sprichst, kann er nicht gehen. Die Stimme hält zurück.
Wow.
Und also da muss man, also für mich war es dann, da halte ich mich da dran. Diese Dinge, natürlich habe ich nachgeschaut, seine Lippen benetzt, immer wieder geschaut, dass er auch sauber ist. Aber ich bin nicht hin und habe geredet. Es war sehr still in diesem Raum. Und wir haben sowieso ein Haus gehabt, was auch immer mal wieder still ist. Und ich liebe Stille. Und beim Gehen muss man aufpassen, dass wir unsere Ideen, wie das denn sein soll, das können wir da machen, wenn wir sterben.
Ja.
Da können wir sagen, ich will die Musik und den Saal bei und das haben. Aber wenn jemand anders stirbt, lieber zu wenig als zu viel.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habe ich auch erlebt, dass Menschen eben dann versuchen, ein großes Theater noch reinzubringen. Jetzt nicht, ich sage das jetzt nicht wertend, aber natürlich fließt die eigene Agenda da ein Stück weit mit. Ne? weil man das Gefühl hat, man tut was Gutes, wenn jetzt Musik gespielt wird oder gesungen wird oder eben keine Stille da ist. Für viele Menschen, und ich habe auch einige in meinem Bekanntenkreis, die für die Stille etwas Unerträgliches.
Ja, absolut.
Stille bedeutet natürlich auch, dass man sich auf eine andere Art und Weise begegnet. Und da kommt vielleicht etwas an die Oberfläche, was im ersten Moment Angst macht. Und so ja, gibt es Menschen, die dröhnen sich permanent zu mit irgendwelchen Reizen, damit sie sich dieser Stille nicht öffnen.
Und was natürlich am Ende des Lebens auch eine Rolle spielt, und das war bei uns auch sehr, sein Tod ging ja über 2 Monate. Und es war ein sehr langsamer Abschied, weil er sich für Sterbefasten entschlossen hat, weil er einen sehr starken Krebs hatte und auch nichts mehr zu sich nehmen konnte. Also es ging einfach nicht, da gab es 2 Darmverschlüsse. Und es war ganz interessant, weil am Schluss natürlich manche Menschen dann noch gerne zu Besuch kommen wollen. Aber du kannst nicht, und das war eben sehr offen auch besprochen, du kannst nicht andere Leute trösten, während du auf deinem Weg bist.
Ja.
Und ich habe dann auch zum Teil auch zu Geschwistern von ihm oder Verwandten oder alten Wegbegleitern gesagt, es ist zu spät. Er ist auf seinem Weg. Er braucht die Zeit alleine. Er hat seine Kinder waren hier und dann an 4 Wochen bevor er gestorben ist, die waren für 1 Monat da und er dachte eigentlich, er stirbt relativ schnell. Es hat sich aber dann verlängert und dann hat er die Kinder nach Hause geschickt, weil er gesagt, ich kann nicht sterben, wenn ihr da seid. Und also diese Erkenntnis, eine andere Freundin von mir, deren Mutter schwer krank war, wollte sie noch mitnehmen auf eine Reise. Ja, aber das würde ihr doch gut tun. Dann habe ich gesagt, die will nirgendwo hin, die bereitet sich auf ihre letzte Reise vor. Die will in ihrem Bett sein, die will ihr Kopfkissen haben, die will ihre vertraute Umgebung haben, die will keine neuen Eindrücke mehr. Man zieht sich zurück, man will auch nichts mehr essen, man will auch nichts mehr trinken. Man trinkt und isst nicht, weil man stirbt und nicht, weil man dadurch verhungert, sondern der Körper kann in der Auflösung begriffen diese Dinge nicht mehr verdauen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns informieren, was genau, wie der Sterbeprozess denn überhaupt abläuft, weil der ist bei allen mehr oder weniger gleich, außer man wird jetzt überfahren oder hat einen Schockzustand. Aber eigentlich ist der Ablauf ziemlich gleich. Und wenn ich den weiß, dann kann ich das sehen. Ah, jetzt passiert das. Ah, jetzt ist es diese Phase. Ah, jetzt ist das Dreieck um die Nase, um den Mund. Ah, jetzt geht's schnell. Also das hilft uns zu begreifen, was da passiert.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu informieren. Und es gibt da auch wunderbare Literatur zum Thema, die wir gefunden haben, die, ja, wo, was uns auch so gewisse Dinge aufgezeigt hat. Wir wollen uns ja kümmern. Ne? Wir wollen immer auch nur das Beste. Aber das ist oftmals nicht das, was gebraucht wird in einem Moment. Und gerade eben in dem Moment, insbesondere wenn da noch viele Familienmitglieder da sind, dann gibt's noch unterschiedliche Vorstellungen. Der eine möchte es so, der andere möchte es so. Und ich finde es toll, dass du sagst, ich möchte alleine sterben. Das hat mich jetzt auch nochmal wirklich inspiriert, wo ich denke, so ja, diese Kommunikation darf stattfinden, ne? Auch frühzeitig und vielleicht auch testamentarisch, um da eine Klarheit reinzubringen für Hinterbliebene oder für die Begleitenden vielmehr, nicht die Hinterbliebenen. Aber danke dafür, finde ich ganz, ganz wertvoll.
Ich möchte auch im Sommer sterben, wenn ich es einrichten kann. Das habe ich aber immer schon gehabt. Ich werde im Sommer sterben, ich möchte draußen sterben, legt mich da irgendwo draußen ab und schaut, dass alles okay ist. Aber ich möchte gern draußen sterben.
Ja, und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich möchte nicht in Los Angeles sterben. Aus irgendeinem Grund, das ist für mich nicht der Ort zum Sterben. Ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe meine Resonanz zu L.A. tatsächlich so ein bisschen verloren. Aber ja, es ist ein Prozess. Ne? Wenn ich allein entscheiden könnte, dann wäre ich auch schon, hätte ich die Reise schon angetreten in ein anderes Land, ne? Oder auch zurück hier nach Deutschland. Ich finde es hier ganz wunderbar, obwohl viele Menschen ja schimpfen über dieses Land. Ne? Aber ich glaube, wenn man mal in Amerika gelebt hat, dann hat man so eine andere Perspektive und weiß bestimmte Dinge auch wieder zu schätzen, ne? die man früher überhaupt nicht im Auge hatte. Ne?
Aber so ging es mir auch. Ich habe auch ich mochte L.A. nie. Also am Anfang, ich hatte einen früheren Freund hier, wir haben Fotoalben angeschaut und da hat er mich erinnert, Da hatten wir damals, da waren wir 20, hatten wir damals eine Tour durch Kalifornien gemacht und dann kamen wir in L.A. an und dann sagte ich, bitte lass uns hier sofort wieder fahren, das ist ja grauenvoll. Und später lebte ich dann dort. Aber wenn meine Tochter dort nicht leben würde, würde ich auch nicht mehr dort sein. Also das verstehe ich gut.
Ja, ist das eine Reise, die du gern antrittst noch dorthin? Ich meine natürlich in Bezug auf deine Tochter und Enkel, aber jetzt so für dich selber, ist das was, ja, du würdest wahrscheinlich auch nicht hinfahren, wenn die nicht wäre, ne?
Also was mir super geholfen hat, wie ich damals kam und du bist ja zur selben Zeit quasi gekommen, mein spiritueller Weg hätte sich nicht so geöffnet, wenn ich nicht in Los Angeles gewesen wäre, weil dazu war Deutschland und ist zu einem gewissen Grad noch heute sehr viel enger gesetzt in der Spiritualität. Drüben war immer schon klar, du bist spirituell, da hast du deine eigenen Eindrücke und du musst keiner Religion folgen. Deutschland war sehr, du bist entweder das oder du bist das oder du bist das und alles außenrum, das sind Spinnerte, wie wir in Bayern sagen, oder sie sind Verrückte. Ja. Und wie ich dann meine ersten Bücher über Spiritualität schrieb, war auch der Mainstream-Eindruck, die ist zu lange unter der kalifornischen Sonne gesessen. Auch zum Teil so gesagt wurde. Und dann jetzt, wo Meditation, was weiß ich, Spiegel und Stern Titelseite sind und man weiß, was da passiert. Aber damals war das ja völlig, das wirst du ja auch so erlebt haben, damals war das, du spinnst und ja.
Ich kann mich noch daran erinnern, an deine, als du an die Öffentlichkeit mit deiner Spiritualität gegangen bist, ne? Und wie du sagst, Kalifornien, 80er, 90er Jahre war das so der große spirituelle Aufbruch. Ne? Alles kam so an die Oberfläche, die abgefahrensten Sachen. Und Deutschland war einfach noch nicht so weit. Und dann hieß es Sabrina Fox, ne? Macht jetzt Hokus Pokus. Und das war wirklich, ich war damals in den 90ern, ab Mitte der 90er dann auch im Fernsehbereich tätig für eine Weile. Mir hat das aber nie, ich hab so Kurzbeiträge für Boulevardsendungen produziert, ne? Und daher war ich natürlich auch sehr drin so in den Themen, ne? Und du hast natürlich stattgefunden und fand das damals auch extrem mutig, ne? Wo ich dachte, Mann, oh Mann, die traut sich was, ne? Das hätte ich mir nicht getraut, weil du bist ja, du bist natürlich auch immer noch, aber du warst da damals Promi, ne? Und hast einen Schritt gewagt, der echt mit viel Urteil einherging.
Ja, ich habe eine Freundin damals gehabt, die zu mir gesagt hat, ich kann nicht mehr deine Freundin sein, ich kann dich nicht mehr verteidigen. Und klar, es war nur so, dass der Weg in die Spiritualität für mich ein so eindeutiger, wichtiger Weg war. Und ich war ja eigentlich als Kind erzogen worden, zu gefallen. Und man wird ja auch Fernsehmoderatorin, weil man gefallen will. Stellt man fest, die Hälfte mag einen, die andere Hälfte mag einen nicht, aber da ist man dann schon drin. Und dass ich diesen Weg gegangen bin, erforderte damals einen enormen Mut. Nur für mich war das gar nicht mal so sehr ein Mut, außer dass Freunde mich gewarnt haben. Der sagt, du ruinierst gerade deine Reputation. Das war's für dich. Die Leute halten dich für verrückt. Aber ich war innerlich so überzeugt davon, dass mich das ausnahmsweise zum ersten Mal damals in meinem Leben nicht gestört hat, dass die Leute mich nicht, also Mainstream, das gab ja viele Leute, die dann gesagt haben, ah, wie toll und spannend und auch mein Engelbuch hat sich damals, ich glaube, eine 500.000 Mal verkauft. Also das war erstaunlich, wie viele Leute dann fasziniert waren, aber Mainstream oder gesellschaftlich war ich ein Kopfschütteln. Und
das erinnert mich so ein bisschen, ich habe das damals gedacht, so ist ein bisschen wie Shirley MacLaine ihrer Zeit, ne?
Ja, ja, genau.
Als sie mit Out on a Limb rauskam, ich kenne den deutschen Titel jetzt nicht, aber so, das war ein 7-Teiler, glaube ich, eine Fernsehserie, kann ich mich gut dran erinnern. Und alle haben gedacht, oh Gott, die Frau hat den Verstand verloren, ne? Aber was wirklich passiert ist, sie hat die Welt dafür geöffnet. Ne? Und ich darf wirklich sagen, mich hat das auf meinen Weg gebracht, ne? Ihr Buch, und ich bin neugierig geworden. Und bin dann auch in die, ich weiß nicht mehr, du kennst den Buchladen noch in Los Angeles ganz sicher, Bodhi Tree,
ja.
Ja, auf Melrose Avenue. Und das war natürlich so ein Mekka dann, ne? Das war so der Treffpunkt für, fantastisch.
Jeder war in Bodhi Tree. Ich habe mal ein Buch vorgestellt, weil einige meiner Bücher waren auch auf Englisch. Und ich durfte da in Bodhi Tree dann auch mein Buch vorstellen. Das war erst der Bodhi Tree, das war überhaupt das Zentrum, ja.
Ja.
War schon eine gute Zeit, ja. Aber jetzt mehr Mainstream, mehr Leute erkennen, dass wir eine unendliche Seele sind, die eine menschliche Erfahrung macht und haben mehr Out-of-Body-Experiences oder erspüren andere Wesen, die nicht mehr im Körperform sind. Also da passiert schon viel.
Ja, auch. Auf jeden Fall. Ich habe gerade jetzt auch mit einer anderen Fernsehmoderatorin, mit der Tanja Bülter gesprochen. Die ist bei RTL Moderatorin und hat eine Brustkrebserkrankung überlebt, ein ganz fantastisches Buch auch darüber geschrieben. Ne? Und wie sich so die Wege vereinen, ne? Das alte und das neue Bewusstsein, weil sowas löst natürlich auch etwas aus. Und habe ich gedacht, wow, wie cool, dass die an die Öffentlichkeit geht und sich nicht scheut, auch ihre neuen Ideen und Inspirationen, auch wenn sie jetzt nicht so wirklich in hochesoterisch sind. Aber es braucht ja so Menschen, die sich nach vorne wagen. Na, und man mag urteilen, wie man will. Ich höre immer sehr viel Negatives auch über, ja, zum Beispiel Laura Marlina Seiler, ne, wo die Leute sagen, das ist so Spiritualität im Wasserglas verdünnt. Ne. Aber ich finde, es ist so wichtig, ne, weil es erstmal überhaupt einen Schritt in die, ja, in Mainstream und so die Hardcore-Leute überhaupt, da wird eine Brücke geschaffen. Na, und so viele Menschen beginnen tatsächlich über den Tellerrand hinauszuschauen und sich essentielle Fragen zu stellen. Das wäre nicht möglich ohne diese Art von auch beflügelter Spiritualität.
Ne? Ich glaube schon, dass man sich hingezogen fühlt zu einem bestimmten Lehrer oder Lehrerin oder zu jemandem, der bestimmte Sachen macht, die einem dann, deshalb gibt es ja auch so viele, was ja toll ist. Früher gab es ja eine Handvoll, jetzt gibt es ja jede Menge. Jetzt muss man eher aufpassen,
ja,
dass man, wo man landet. Und ob man nicht irgendwo landet, wo man dann quasi sektenartig reingezogen wird, hier noch ein Workshop, da noch ein Ding und da noch das und hier noch jenes und folge mir, folge mir, folge mir. Also diese Folge mir-Qualität, die mag ich gar nicht besonders.
Nee, bin ich auch total konform. Ich sträube mich so dafür, davor auch mich so auf Social Media zu präsentieren, mein Bild da so rauszuschießen und meine oder schlaue Sprüche. Für mich ist es so ein Prozess jetzt auch mit dem Älterwerden, um da nochmal anzuknüpfen. Ich finde es toll, die Erfahrung gemacht zu haben, auch auf einer größeren Plattform sichtbar geworden zu sein. Aber ich habe ganz stark das Gefühl, es geht wieder jetzt so langsam zurück dahin, wo ich angefangen habe. Und ich finde es ganz wunderbar, wo ich denke, nee, ich brauche den ganzen Zirkus eigentlich auch nicht. Ja. Das halt war vorher gut und.
Entschuldigung, Verzeihung.
Nee, gib mir gerne das Wort.
Wir brauchen Verzeihung.
Ich habe jetzt den Faden, weil ich brauche den Zirkus nicht, weil das die Essenz meiner Arbeit, die verteilt sich auch auf anderen Wegen. Na, und das hat sie vorher auch schon. Und ich werde einfach aufmerksamer auch, wo möchte ich noch gesehen werden und in welcher Form. Das ist mir jetzt wieder wichtiger.
Für mich war es immer schon wichtig, meine Freiheit. Deshalb habe ich nie irgendwas Großes aufgebaut. Weil das muss ich dann füttern, wenn ich dann eben 8 Mitarbeiter habe, die da irgendwas machen, oder manche haben ja 10 oder 15 oder 20. Da kann ich mich nicht mehr zurückziehen. Und mein spiritueller Weg ist Nummer 1 auf meiner Prioritätenliste und mein Wachstum. Und wenn mein Wachstum von mir verlangt, mich zurückzuziehen, was es immer mal wieder verlangt für diverse Jahre, dann muss ich das tun können. Und das Schöne ist ja dran, dass man sich selber erkennt und auch mit dem Alter sich natürlich wieder mehr erkennt und diese Sachen auch schon erlebt hat. Ich hatte das alles schon, ich brauche das nicht nochmal. Jetzt können andere Leute, die sehr viel mehr Begeisterung da noch reinlegen als ich. Bei mir ist es manchmal so, dass ich mir denke, oder schon lange, ich mache nicht viel für Anfänger mehr. Ich mache nur noch Sachen für Leute, die da schon eine Weile dabei sind. Also, aber das heißt nicht, dass jemand, der anfängt, nicht irgendwie unwichtig ist, sondern das heißt nur, dass ich mich nicht dauernd wiederholen will. Ich langweile mich, wenn ich mich wiederhole.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ist auch ein wichtiger Schritt, sich da selbst zu beobachten und sich wahrzunehmen in der Art. Das gehört ja auch zur Authentizität. Ne, so darf man sein.
Ja, genau. Und das ist auch.
Liebe Sabrina.
Im Alter.
Ja. Liebe Sabrina, ich bin extrem dankbar für dieses Gespräch. Das war so ein wunderbarer Austausch. Da ist so viel drin gewesen, auch für mich jetzt. Ich freue mich, mir die Aufnahme dann selber auch nochmal in ihrer Gänze anzuhören. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit.
Dankeschön. Ich freue mich, wenn wir uns auch mal wiedersehen. War sehr, ja, sehr, ein bisschen einen Einblick in dein Leben haben zu dürfen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Zum nächsten Mal.